Räderwerk der Walküre von Guido Krein. Hundefutter. Schon mal gegessen. Konsistenz und Geruch ließen aber keinen Schluss darauf zu, welchen Ausgang der Schmodder nach seinem ersten Aufenthalt in einem Magen genommen hatte. Das Zeug war so ekelhaft, dass man es noch nicht mal aus Protest in die Ecke werfen mochte. Zum einen war die Ecke viel zu nahe, weil Pose in einem engen Transportkäfig saß. Zum anderen wollte niemand mit der feinen Nase eines Schaiwan das stinkende Zeug länger als unbedingt nötig in seiner Nähe haben. Solange sich das körperwarme Gülle-Äquivalent noch in seinem Napf befand, konnte es wenigstens fortgetragen werden. Angewidert schob Pose sein Abendessen durch die Gitterstäbe. Er hatte so einen Kohldampf, dass er am liebsten losgeheult hätte, allerdings wäre das ziemlich unpassend gewesen. Er war ja schließlich ein Kerl und kein weichlicher Mensch. Gut, weich war er schon. Da Pose die letzten 300 Jahre in erster Linie mit dem Kochen und Essen verbracht hatte, war neben ihm und seinem Bauch nicht mehr viel Platz in seinem Käfig. Seine Hose und er konnten sich nur nicht darüber einigen, ob dies an seinem seidenweichen Pantherfell oder seinem Bauchspeck lag. Leider war er lang genug auf dieser Welt, um zu wissen, dass Hosen im Zweifel immer recht hatten. Zweihornsteaks hätten heute auf dem Programm gestanden. Mit Lailiani-Soße, Pilzen und Prangetani. Pose lief das Wasser im Mund zusammen. Bei dem Gedanken, dass diese Köstlichkeiten jetzt vielleicht verdarben, zerdrückte er nun doch eine Träne. Warum hatte er sich auch fangen lassen? Und wer waren diese Leute? Wie hatten sie sein Versteck in den Bergen gefunden und was wollten sie von ihm? Früher, als er noch seinen Kult unterhalten und über die Westchester-Inseln geherrscht hatte, ja, da hatte er verstanden, wenn ihm jemand die Tür eingetreten hätte, um ihn zu entführen. Wer erobert, plündert und niedliche Jungfrauen verschleppt, der hat ja nicht nur Freunde im Leben. Aber heute? Was konnte irgendwer von einem pummeligen Koch wollen? Dann wurde Pose bewusst, dass er die ganze Zeit die falschen Fragen stellte. Hilfreicher war, sich zu überlegen, wie er sich aus dieser Lage befreien konnte und wie er an etwas Gutes zu essen kam. »Denk nach«, befahl er, und sein Kopf gehorchte. Sein Käfig stand in einem mit allerlei Kisten vollgestellten Laderaum. Leise drang Musik und Gelächter zu ihm herein, von unten, wie ihm seine langen Ohren versicherten. Es gab auch eine Art Fenster, allerdings war es mit einer bulligen Luke verschlossen, die offensichtlich druckdicht war. An den schwammigen Bewegungen des Bodens hatte Pose bereits erkannt, dass er sich auf einem Luftschiff befand. Aber wohin fliegt es? Unwichtig, beantwortete er sich die Frage selbst. Wenn man ihn in einen Käfig sperrte, um ihn dorthin zu bringen, wartete am anderen Ende der Reise bestimmt nicht das Schlaraffenland. Pose merkte, dass er schon wieder abschweifte. Das musste sein Magen sein. Er verfluchte seine Häscher. Ja, auch er war nicht immer sehr nett zu seinen Gefangenen gewesen, aber er hatte immer genug Kultur besessen, um sie mit ausgezeichnetem Essen zu versorgen. Wahrscheinlich war er der einzige Gottespot dieser Welt gewesen, bei dem sich sogar die Lustsklavinnen rund und fett fressen konnten. Zu sehen, wie es einer Süßen schmeckte, war fast genauso schön wie Sex. Am Ende war Pose gezwungen gewesen, auf Rassen umzusteigen, die nicht fett werden konnten. 3 Krieger hatte er dafür angezettelt. Ja, die Zeit als göttlicher Despot war immer komplizierter geworden. Pose war völlig in sein Selbstmitleid versunken, als ihn ein leises Quietschen in die Gegenwart zurückholte. Seine Ohren hatten sich automatisch in Richtung der Luke gedreht, doch sicher war sich ihr Eigentümer nicht. Erst als sich der Radkranz langsam aber stetig zu bewegen begann, war die Herkunft des Geräuschs eindeutig auszumachen. Gehörte die Luke nicht zu einem Fenster? War es eine runde Tür, die jemand gut einen Meter über dem Boden eingelassen hatte? Brachte man ihm am Ende doch noch etwas Richtiges zu essen? Als die Luke endlich beiseite schwang, erwies sich Posis erste Vermutung jedoch als korrekt. Er schaute auf ein endlos weites Meer hinaus. Ein eisiger Luftzug fuhr durch den Laderaum und stellte Posis Fell auf. Verblüfft beobachtete der rundliche Gefangene die behandschuhte Hand, die den Rand der Luke packte. Gleich darauf schob sich ein rötlich-blonder Haarschopf in sein Blickfeld, den wohl jemand mit Hilfe eines Topfes zurechtgeschnitten hatte. Im Augenblick war er aber vom Wind so zerzaust, dass man ohnehin nicht von einer Frisur sprechen konnte. Darunter kamen türkisblaue Augen, Sommersprossen und eine etwas rundliche Nase mit Schmolllippchen zum Vorschein. Pose wäre wohl schockverliebt gewesen, wenn das Mädchen nicht diesen merkwürdigen Gesichtsausdruck gehabt hätte. War sie wütend? Eigentlich hatte sie gar keinen Ausdruck im Gesicht, nur irgendwie bockig dreinblickende Augen. Geschmeidig zog sich das Blondschöpfchen in den Lagerraum. Sie trug eine schwarze Lederkluft und hatte eine seltsam modifizierte Flinte dabei. 2 kleine Druckbehälter und mehrere Kontrollrädchen waren daran angebaut. Unter der eigentlichen Mündung schaute die Spitze eines Pflocks heraus. Nicht aus Holz, War das Metall? Vielleicht eine Art abschießbarer Kletterhaken? Pussy hatte keine Gelegenheit, sich die Konstruktion näher anzuschauen. Die Kleine hatte kaum die Luke hinter sich verschlossen, als sie ihn auch schon entdeckte. Nach einer Schrecksekunde huschte sie gewandt wie ein Kätzchen hinter eine Kiste. »Ich sitze in einem Käfig«, erinnerte Pussy irritiert. Die Kleine ließ sich nicht blicken. Stattdessen war ein dumpfes Knallen in ihrem Versteck zu vernehmen. Nicht besonders laut. Fragend legte der Schaiwan den Kopf schief. Dann ein zweites Knallen. »Was machte sie da nur?« Wenige Herzschläge später klärte sich die Sache auf. Blondschöpfchen hatte die Stulpenstiefel ausgezogen und trat barfuß hinter der Kiste hervor. Der Sinn erschloss sich Pursi aber noch immer nicht. Wenn sie die schweren Stiefel ausgezogen hatte, um besser schleichen zu können, war es nicht gerade pfiffig, sie danach klatschend zu Boden fallen zu lassen. Überhaupt schien seine Besucherin plötzlich kein Interesse mehr an Heimlichkeit zu haben. Ganz offen kam sie auf ihn zu.
»Wenn du zum Klauen hier bist, kann ich helfen«, sprach Pursi sie an. »Kisten aufbrechen und wegtragen zum Beispiel. Du musst nur meinen Käfig aufmachen.«
Leider wusste er nicht, ob das überhaupt möglich war. Er hoffte, dass die massive Seite seines Käfigs nichts anderes als eine Tür war, die nur mit einem einfachen Riegel verschlossen wurde. Wenn es ein Schloss gab, war die Sache schon schwieriger, aber ein Einbrecher sollte auch mit einem Schloss fertig werden, oder nicht? Die Kleine schien sich allerdings nicht für sein Geschwafel zu interessieren. Ausdruckslos blieb sie vor ihm stehen. Sie musterte ihn einen Moment von oben bis unten, dann legte sie ihre klobige Knarre auf ihn an und drückte eiskalt ab. Kochend heißer Dampf nahm Pursi einen Moment die Sicht. Irgendetwas spritzte ihm ins Gesicht und über die Beine. Verblüfft bemerkte er den Pflock, der in seinem rechten Herzen steckte. Alles war voll mit schwarzem Blut. Mit deutlicher Verzögerung erreichte eine Welle aus Schmerz und Übelkeit seinen Verstand. Halb aus Überraschung, halb weil es wirklich scheußlich wehtat, brüllte Pursi los.
»Au! Bist du noch zu retten? Was soll das?«
Fluchend zog sich der Schaiwan das Projektil aus der Brust. Die Kleine runzelte nur die Stirn und zog einen weiteren Pflock aus ihrer Oberschenkeltasche. Seelenruhig lud sie die Waffe nach. Pursi hob beschwichtigend die Hände. »Hör mal, vielleicht können wir darüber...« »Ach!« Der nächste Flock durchschlug Pursis Kehle. Kochend heißer Dampf brannte in seinen Augen, sodass er sekundenlang blind vor sich hinröchelte. Als er wieder sehen konnte, erkannte seine Besucherin wohl gerade, dass er noch immer keine Anstalten machte, den Löffel abzugeben. Unwillig zog sie die Stirn in Falten. Doch auch Pursi hatte die Faxendicke. Sich den scheiß Flock aus dem Hals zu ziehen, war das Unangenehmste, was er in den letzten 300 Jahren erlebt hatte. Wütend schlug er gegen die Gitterstäbe und wartete darauf, dass ihn die Berserkerwut übermannte. Mehr als ein böses Gesicht und gutturale Schreie bekam Pursi aber nicht heraus. Er war kein schrecklicher Dämon mehr, nur noch ein fetter Kater auf zwei Beinen, der in einem Käfig saß. Sichtlich unbeeindruckt zog Schmollippchen den nächsten Flock aus der Oberschenkeltasche.
»Was soll denn das?«
röchelte Pursi, als er das Geschoss abbekam. Diesmal in den Kopf. Kurz über dem linken Auge drang das Ding tief in seinen Schädel ein. Es fühlte sich an, als wäre der Goldkaisertunnel nicht durch die Sattelberge, sondern durch seinen Schädel gesprengt worden. Sein rechtes Auge sah nur noch gelb und ihm war so schlecht, dass ihm sogar der Appetit verging. Pursi wusste, dass ihm die donnernden Kopfschmerzen noch tagelang erhalten bleiben würden.
»Balurei«, brüllte er den schlimmsten Fluch, der ihm auf die Schnelle in der Sprache der Finsternis einfiel.
»Der, der heute nicht mehr essen wird.« Der gleiche Fluch, den seine Mutter immer dann ausstieß, wenn sich Pursi mal wieder daneben benommen hatte. Trotz der bollernden Kopfschmerzen wäre er am liebsten vor Scham im Boden versunken. Goldschöpfchen wäre aber wohl nicht einmal von einer Arie aus, die Rosenmädchen aus dem Konzept zu bringen gewesen, und das hätte aus Pursis Mund schon sehr merkwürdig geklungen. Mittlerweile verärgert, lud die Kleine erneut ihre Waffe. Ihr Opfer hob ängstlich die Hände vors Gesicht, doch diesmal blieb ihm der Flock erspart.